Ihr Lieben, ich darf euch ganz herzlich grüßen von Alex. Die habe ich heute Morgen noch kurz kontaktiert. Die ist mit dem Machine Gun Preacher unterwegs. Der war letztes Jahr bei uns in der Gemeinde. Der Machine Gun Preacher, der hat ja in Sudan, in Uganda einige Kinderheime gegründet und ist durchaus eine umstrittene Person, aber der hat gerade so eine Deutschland-Tournee und Alex übersetzt ihn gerade. Ich darf euch ganz herzlich grüßen. Ich möchte euch ermutigen, an sie zu denken, für sie zu beten, wenn sie mit diesen Männern unterwegs ist, dass sie dann nicht unter die Räder gerät. Genau, denkt an sie, betet für sie, sie machen einen tollen Dienst dort. Kurz zu letzter Woche, ich habe euch informiert, dass wir versuchen, einem syrischen Flüchtling oder einem syrischen Christen zu helfen. Da hat sich diese Woche einiges an Kontakten ergeben zu Politikern. Dafür können wir sehr dankbar sein. Das möchte ich hier nicht weiter ausführen. Ich danke Gott, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir Kontakt aufnehmen dürfen zu Menschen, die in politischer Verantwortung sind und die auch uns ein offenes Ohr geschenkt haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Mehr möchte ich an dieser Stelle dazu nicht sagen, aber da können wir auch mit beten und Gott bitten auch für diese Männer und Frauen, dass sie ihren Dienst gut tun können. Jesus, ich danke dir, dass wir auf dein Wort hören können, dass wir uns ausrichten können auf dich, dass wir hier in diesem im Land, in Deutschland, in Frieden und in Freiheit leben können. Und ich bete, dass du jetzt uns einfach ansprichst durch dein Wort, dass wir auf dich hören können. Amen. Wir sind in einer Predigtreihe über die inneren Antreiber, das, was uns innerlich manchmal auf Trab hält, innere Lebensregeln, Verhaltensmuster, die uns so wie eine Computersoftware steuern manchmal. Und ich habe letzte Woche ja schon gesagt, dass wir als Christen immer wieder dazu aufgefordert sind, unser Denken unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Und dass wir auf unsere Gedanken achten sollen, dass wir auf alles achten sollen in unserem Leben. Auf unsere Gedanken, auf unsere Taten, auf unser Verhalten. Und das wird in dieser Folie deutlich. Jesus hat mit seinen Jüngern gesprochen, nachdem er auferstanden ist von den Toten, hat sie nochmal in Kenntnis gesetzt darüber, was bedeutet es, in dem Reich Gottes zu leben. Reich Gottes bedeutet nicht einfach, wir bauen Gemeinde. Jesus ging es nicht darum, einfach nur irgendwie eine neue Institution zu gründen. Sondern Jesus hat seine Jünger zu sich gerufen und hat gesagt, ihr sollt so werden wie ich. Ihr sollt meine Jünger sein, meine Schüler sein. Ihr sollt euch so verhalten, wie ich bin. Ihr sollt so denken, wie ich denke. Und ihr sollt auch miteinander so leben, wie ich es euch sage. Und das ist eines der wichtigen Ziele, die wir auch in unserer Gemeinde haben. Wir wollen Jesus nachfolgen, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Das heißt also, wir wollen Jünger sein von Jesus. Hier in unserer Gemeinde bleibst du Lehrling. Lehrling bei Jesus. Dass dein Denken so wird wie Jesus. Dass deine Taten so werden wie Jesus. Dass dein Verhalten so wird wie bei Jesus. Und dass du kleine Christusse anfangen, diese Stadt unsicher zu machen. Wenn Jesus in eine Stadt reingekommen ist, dann war da Aufruhr. Und das wünsche ich mir für euch, dass da, wo ihr hinkommt, dass da etwas von diesem, die Bibel sagt an einer Stelle, der Duft Christi, dass ihr euch da verduftet. Ja? Dass ihr die Liebe Gottes verduftet in dieser Stadt und in den Orten, wo ihr seid. Und wir wollen Gemeinschaft leben. Das heißt also, Jesus hat gesagt, nicht an den Zeichen und an den Wundern wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sondern an der Liebe, die ihr untereinander habt. Wir wollen eine Gemeinschaft sein in dieser Stadt, eine Familie sein, Leib Christi sein, wo wir miteinander unterwegs sind und das ein Ziel haben, bei Gott anzukommen und viele Menschen mit dieser Liebe Gottes zu erreichen. Paulus sagt, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Paulus hat gesagt, das, was ich gemacht habe bei euch, ihr lieben Korinther, ich habe einen Brief geschrieben auf eure Herzen. Ihr seid ein Liebesbrief Gottes. Das ist nicht auf Stein und nicht auf Papier gemeißelt, sondern in eure Herzen hinein. Ihr seid ein Liebesbrief Gottes für diese Welt. Und da sind wir dabei, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Was bedeutet es, dass mein Denken unter die Herrschaft Gottes kommt? Dass ich entsprechend des Evangeliums denken kann. Und dann später werden wir darüber nachdenken, was es bedeutet, eine Familie unter der Herrschaft Gottes zu leben. Was bedeutet es, wenn Jesus der Herr in der Familie ist? Für die Erziehung, für die Ehe, für den Umgang mit Eltern und Großeltern. Oder wie ich meinen Arbeitsplatz für Jesus gewinnen kann. Oder dort sein Reich bauen kann. Oder in meinem Wohnumfeld, in meiner Familie, bei meinen Freunden. Aber wir sind jetzt erstmal bei dem ersten Punkt, wo es um unser Denken geht. Ist dein Denken entsprechend dem Evangelium? Ist dein Denken so, wie Jesus von sich gedacht hat? Ich bin der geliebte Sohn. Denkst du so von dir? Oder ich muss total perfekt sein. Denkst du das? Und dann sind wir schon beim Thema heute. Ich habe gesagt, wir wollen über innere Antreiber nachdenken. Und es gibt ja diese Menschen, die diesen inneren Antreiber haben, sei perfekt. Es gibt Leute, die mit der Nagelschere den Rasen picobello ordentlich haben müssen. Das sind diese Menschen. Sei perfekt. Das sind diese inneren Lebensregeln. Ist euch mal aufgefallen, dass bei Kindern das ganz anders ist? Kinder, die kommen in die Welt hinein, die haben nicht dieses, ich muss alles richtig machen. Die experimentieren einfach drauf los. Diese Kategorie in richtig und falsch kennen sie noch gar nicht. Ist überhaupt nicht vorhanden. Und sie lernen, und das ist auch die Aufgabe von uns Eltern, sie da ins Leben hinein zu begleiten. Aber häufig bekommen wir so Prägung mit, wenn du einen Fehler machst, das ist ganz schlimm. Das ist echt nicht in Ordnung. Ganz, ganz schlimm. Und dann bekommt das so einen moralischen Anstrich. Und man versucht, diese Fehler zu vermeiden, weil man möchte ja von seinen Eltern geliebt werden. Weil ich habe Ablehnung erlebt an dem Moment, wo ich etwas falsch gemacht habe. Keine bedingungslose Annahme, keine bedingungslose Liebe. Und das ist so der Anfang von diesem Denken. Dieser innere Antreiber steckt in vielen von uns. Ich habe übrigens die Hypothese, dass in jedem von uns alle diese fünf Antreiber, natürlich in unterschiedlicher Gewichtung, aber das kennt wahrscheinlich jeder mal irgendwo. Bei diesem inneren Antreiber, sei perfekt. Mach bloß keine Fehler. Das ist so ein typisches Thema auch von einigen Leuten, die so versuchen, zu Hause mal alles picobello sauber zu haben. Da kannst du vom Fußboden essen. Solche Menschen gibt es ja. Wo das so sauber und ordentlich ist, wo du wirklich ja, von der Klobrille noch dein Mittagessen essen kannst. Sowas gibt's. Da möchte man gleich die Schuhe ausziehen und am besten noch alles mögliche andere, dass man mal ja nichts dreckig macht. Kennt ihr das? Ist bei uns übrigens auch so. Wenn du bei uns zu Hause reinkommst, bitte die Schuhe ausziehen. Ja? Wir haben das auch so ein bisschen in uns, meine Frau und ich. Mehr meine Frau als ich. Aber bei uns Männern ist das manchmal genauso. Da gibt es die 150%, die alles perfekt machen müssen. Man nennt sie, wenn man nett sein möchte, sagt man, das wohlwollend, ja, der gibt sich richtig Mühe, der hat immer 100% oder 150%. Und wenn man es nicht so nett ausdrückt, dann sagt man, das ist ein Korinthenkacker. Das ist jemand, der findet, will ich das Haar in der Suppe und immer noch etwas zu verbessern. Und dabei geht es einfach darum, die Frage, wie gehen wir mit Fehlern um? Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir wollen den Standard heruntersetzen. Es ist schlimm, einen hohen Standard zu haben im Leben, aber die Frage ist, wie geht man damit um? Und wie werden Leistungen und Fehlverhalten miteinander in Verbindung gebracht? Oder wird man dann abgewertet als Person, wenn man etwas falsch gemacht hat? Und da mag jetzt auch gerade bei der Erziehung von Kindern der Einwand gerade hochgekommen sein, ja, natürlich habe ich mein Kind lieb, auch wenn sie Fehler machen. Aber die Frage ist nicht, ob du dein Kind lieb hast, sondern ob dein Kind das fühlt. Wenn dein Kind einen Fehler macht, fühlt es sich trotzdem geliebt und angenommen und wertgeschätzt? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, ob du dein Kind liebst oder nicht liebst. Die Frage ist, fühlt dein Kind das? Hinter diesem inneren Antreiber steckt der unbewusste Wunsch, ich möchte Wertschätzung, ich möchte Anerkennung erleben. Häufig schwingt dieses unterschwellige Gefühl mit, ich bin nicht liebenswert. Und weil ich vielleicht nicht so liebenswert bin, deswegen biete ich dir etwas anderes an, und zwar meine perfekte Leistung. Das musst du anerkennen. Ich habe hier was richtig Gutes gemacht. Ich fühle mich innerlich nicht geliebt, wenn ich Fehler mache. Und deswegen versuche ich perfekt zu sein, damit du mir wenigstens da die Anerkennung geben kannst. Wenn ein Perfektionist einen Fehler macht, dann schämt er sich häufig. Innerlich dieses Schamgefühl, oh Mann, ich habe es nicht hingekriegt. Und das Verhalten wird auf die ganze Person bezogen. Man fühlt sich als ganze Person abgewertet. Ich meine, man wünscht sich ja, in einigen Berufen wünscht man sich Menschen, die einen durchaus perfektionistischen Anspruch haben. Zum Beispiel in der Flugsicherung oder im OP ist es auch sehr hilfreich. Aber ich habe in München einen Freund gehabt, der ist bei der Flugsicherung und bei seinem Job, da war er wirklich perfektionistisch. Aber sonst war das auch ein fröhlicher Chaot. Also das war, bei dem war das ein bisschen ausgewogen. Und das ist aber, glaube ich, ganz gut, wenn man das auf dem Schirm hat. Und das ist echt ein Thema, was mich persönlich auch betroffen gemacht hat, als ich mich da vorbereitet habe. Ich habe mich an Zeiten erinnert, wo ich in der Schule, wenn ich eine 3 geschrieben habe, ich war so ein Typ, ich wollte immer eine 1 und eine 2 schreiben. Weil ich mich über gute Leistung definiert habe. Und wenn ich eine 3 geschrieben habe, dann war ich wochenlang schlecht drauf. In meiner Bankausbildung zum Beispiel habe ich meine erste Arbeit in spezieller Betriebslehre, habe ich eine 3 geschrieben. Ich habe gedacht, ich werde meine Ausbildung, das war wirklich der erste Impuls, ich kündige. Das war mein erster Impuls, ich bin zu dumm, ich kriege das nicht hin. Also der Perfektionist in jedem von uns vielleicht. Und es ist deshalb so wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es geht ja darum, dass wir unser Denken erneuern und uns die Frage stellen, was treibt mich da eigentlich innerlich an? Und wenn ich glaube, dass Christus der Herr in meinem Leben ist, ist die Frage, ist mein Denken, spiegelt sich das meinem Denken wider oder nicht? Weil dieser Antreiber ist in der Lage, dein Leben zu zerstören. Dieser Antreiber ist in der Lage, dich kaputt zu machen. Wissenschaftler haben mit diesem Perfektionismus Zwangsneurosen, Depressionen, Essstörungen in Verbindung gebracht. Also Menschen, die perfektionistisch veranlagt sind, stehen in dieser Gefahr, wenn das zu krass wird, wenn dieses Fehlermachen zu stark auf die eigene Seele schlägt, dass dann solche Dinge die Folge sein können. Die Frage ist, wie gehe ich mit Misserfolg um? Einen hohen Standard zu haben ist okay, aber wie gehe ich damit um, wenn ich auf die Schnauze falle? Wie gehe ich da um, wenn ich meinen Fehler gemacht habe? Das geht so weit, dass Menschen in eben diese psychischen Krankheitsbilder hineingeraten, Depressionen, Angststörungen, sexuelle Funktionsstörungen und Selbstmordgedanken. Sogar bis in den Selbstmord hinein werden Menschen getrieben, die es nicht schaffen, ihrem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Dieser Gedanke, ich schaff's nicht. Und der einzige Ausweg ist, okay, dann muss ich mir vielleicht das Leben nehmen. Und das ist doch ein Drama. Und darum ist es ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und es geht darum, die Frage zu stellen, wie kann man da entspannter werden. Und das gibt es auch unter frommen Leuten. Ein frommer Perfektionismus. Ihr kennt das ja so, wenn man Christ geworden ist, da durchs Wasser geschleift worden ist, was wir Taufe nennen. Und danach erwarten wir alles, dass der Mensch gleich perfekt ist. Der soll nicht mehr rauchen, der soll nicht mehr Drogen nehmen, der soll nicht mehr dies und jenes machen. Und dann sagt, du bist doch jetzt Christ. Dabei sagt Paulus, es gibt Menschen, die geboren werden im Geist, die sind noch Babys im Geist. Lass uns doch mal barmherzig sein mit den Menschen, die Christen geworden sind und noch nicht sofort ihr Leben auf die Reihe kriegen. Lass uns doch sie erstmal windeln und Flasche rein und dann werden die werden schon von alleine groß. Die Leute, die Eltern sind, die wissen, was ich meine. Und das ist das größte christliche Problem meines Erachtens, dass wir einen frommen Perfektionismus, gerade in unseren frommen Kreisen, in denen wir so manchmal unterwegs sind, vor Augen haben und oft das Gefühl haben, wir schaffen es doch selbst nicht. Immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und Gott, der denkt ja sicher auch, dass ich wieder versagt habe. Und Gott will doch mit mir doch garantiert auch nichts mehr zu tun haben. Ich setze meine eigene Person immer mehr herab und merke, wie ich mich von Gott distanziere. Aber die Frage ist, ob das Gott ist, der mich dahin bringt, oder ob das dieser innere Antreiber ist, dieser Dämon, der mich da treibt und mich auch in einen frommen Perfektionismus hinein jagen möchte. Und das sind Menschen, die nach außen häufig sehr hart sind, geprägt durch ein Schwarz-Weiß-Denken, in richtig und falsch. Das sind die Kategorien, die sie kennen. Das ist richtig und das ist falsch. Da gibt es keine Grautöne, da gibt es keine Schattierungen. Richtig und falsch, schwarz und weiß. Das ist das Denken, was diese Menschen brauchen. Die inneren Antreiber, ich sollte doch, ich müsste doch. Eigentlich müsste ich noch mehr beten, eigentlich sollte ich noch mehr Bibel lesen, eigentlich sollte ich doch noch mehr Gutes tun. Eigentlich müsste ich, sollte, hätte, könnte, wenn. Das ist das, was häufig so diese Menschen beeinflusst. Ihr Lieben, es ist gar keine Frage, dass der christliche Glaube Menschen gesund machen kann. Da gibt es viele medizinische Studien, wo belegt ist, Christen oder Menschen, die einen Glauben haben, einen persönlichen Glauben an Jesus Christus haben, das ist was Positives. Gar keine Frage. Aber es gibt auch Schattierungen im christlichen Glauben, die auch teilweise in frommen evangelikalen Kreisen gelehrt werden, die Menschen so unter einen so furchtbaren Zwang setzen, unter einen solchen Druck setzen, dass sie das Gefühl haben, okay, mit diesem Gott habe ich fertig. Ich schaffe das nicht. Und wir wollen als Gemeinde dazu beitragen, dass du, wenn du hier heute sitzt, in deiner Beziehung zu Gott wachsen kannst. Ich bete, dass das aufhört, dass Menschen aufgrund eines frommen Perfektionismus in Depressionen und Ängsten stecken. Und wir wollen dazu beitragen, als Gemeinde, dass du unter der Herrschaft Gottes leben kannst und dass du da in Freiheit leben kannst. Wir haben das vorhin so schön von dir gehört, Johanna. In der Freiheit leben. Das ist das Ziel. Freiheit der Kinder Gottes. Und ich möchte mit euch mir die Frage stellen, wie ist Gott denn? Weil wo sollen wir denn hinschauen, wenn wir uns die Frage stellen in unserem Denken? Und der spontane Impuls ist ja häufig so, ja, Gott ist doch garantiert Perfektionist. Also bei diesen Leuten mit diesem frommen inneren Anspruch. Ich schaue mal einen Text aus dem Alten Testament an, ganz am Anfang. Gott hat die Erde gemacht, kennt diese Geschichte. Und ganz am Ende heißt es in 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war es Abend und Morgen der sechste Tag. Ich höre auf. Da ist ein Druckfehler drin. Ja. Da ward es Abend und Morgen der sechste Tag. Danke. Ich war gerade beim Lesen noch nicht so, was steht denn da eigentlich? Okay. Nicht perfekt. Ja? Nicht perfekt. Das ist übrigens das Ziel meiner Predigt. Das war jetzt alles geplant. Also, Gott hat eine perfekte Schöpfung vor Augen. Hat eine perfekte Schöpfung vor Augen. Aber wenn Gott Perfektionist gewesen wäre, was hätte er dann später gemacht, als der Mensch sich von Gott distanziert hat? Ihr seid die Besten da hinten. Danke. Und wenn Gott, ihr kennt das bei so kleinen Kindern, das ist ja häufig so, wenn die ein Bild malen und die geben sich ganz viel Mühe und die das nicht so hinkriegen, wie sie sich das vorstellen, wenn da so ein kleiner Junge so ein Malen ist und so ein Perfektionist ist, dann geht das irgendwie so zack und weg Neues. Ja? Aber Gott macht das nicht. Als der Mensch in die Sünde gefallen ist, von Gott distanziert, hat Gott nicht, ich mache die Welt jetzt nochmal. Gott hat eine perfekte Schöpfung geschaffen, aber Gott ist kein Perfektionist. Gott ist weise und das ist etwas ganz anderes. Weisheit schaut sich an, was sind die Lebensumstände, wie ist die Situation, was ist da? Und ich mache das Beste draus, weil ich meine Schöpfung liebe. Ihr Lieben, und lass uns diese Unterscheidung mal vor Augen haben. Ein Perfektionist, da muss alles 100% sein, 110%. Und Weisheit bedeutet, ich schaue, was da ist. Was kann ein Mensch? Was hat ein Mensch für Fähigkeiten? Wo ist er vielleicht auf die Nase gefallen? Und wie kann man trotzdem weiterdenken? Das ist Weisheit. Das ist das, was Gottes Wege mit uns Menschen ist. Ich habe einen wunderschönen, finde ich jetzt gerade wieder auch nicht, ist ganz unperfekt wieder mal, dass Gott eben nicht darauf schaut, was hätte sein können und sollte sein, sondern dass Gott immer wieder in mein und in dein Leben hineinschaut und sagt, was ist denn jetzt da und was machen wir daraus? Das hat Gott mit seiner Schöpfung gemacht und er hat einen guten Plan gehabt. Er hat damals schon vor Grundlegung der Welt uns Christus, sein Kreuz und seine Auferstehung vor Augen gemalt und hat das vor Augen gehabt. Davon bin ich fest überzeugt. Ein zweiter Text, der etwas ausführlicher ist, der auch zu diesem Thema beitragen soll. Matthäus 9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folgt mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Tag lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereinnehmer und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügt hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Diese Situation, Jesus sitzt bei diesen absolut unperfekten, unfrommen Menschen. Er war bekannt als der Freund der Zöllner und der Sünder. Und häufig in unserer evangelikalen Welt sind wir häufig auch so in diesem Schwarz und Weiß, den habe ich gerade schon mal angedeutet. Und gerade da stehen wir, glaube ich, in der Gefahr, auch in diesem Pharisäertum zu landen, wo wir sagen, wir sind richtig und die sind falsch. Und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Sonst ist ja Gott böse mit uns. Das war ja der Kerngedanke von den Pharisäern. Das waren ja gar nicht so schlechte Leute eigentlich, wie sie in der Bibel manchmal wegkommen. Die haben sich ernsthaft um Gottes Gesetze und Gottes Gebote bemüht. Das wollen wir doch auch, oder? Wir wollen doch auch mit der Sünde nichts zu tun haben, oder? Wir wollen uns doch auch immer absondern und wollen doch mal ganz fromm sein und ganz heilig sein und mit der Welt nichts zu tun haben, oder? Aber Jesus war nicht so. Er saß mitten dazwischen und hat diese Menschen besucht. Jesus sitzt bei den Unperfekten. Er sagt, die Leute, die krank sind, die brauchen einen Arzt. Die, die unperfekt sind, die brauchen Barmherzigkeit, Liebe, dass sie wieder aufgerichtet werden. Nicht die Perfekten. Und du kannst es in allen vier Evangelien nachprüfen. Jesus hat den Menschen niemals auf das Thema seiner Schuld und Sünde direkt angesprochen. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo er zu einem Kranken geht und sagt, dir sind deine Sünden vergeben, aber dann geht es sofort weiter und er wird geheilt. Es geht nicht lange, dass irgendwie noch groß irgendwie was da berichtet wird, was er alles falsch gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir uns den Jesus in den Evangelien vor Augen führen, er reduziert den Menschen nicht auf seine Schuld und auf seine Sünde. Alle, die Jesus nachfolgen wollten, sind ihm von ihm nicht auf ihre Sünden angesprochen worden. Jesus hat immer wieder dazu aufgefordert, unbedingt dem Vater zu vertrauen und das Leben ihm zu geben, mit ihm in Gemeinschaft zu kommen. Und das macht den Unterschied. Da sind diese ganzen Zöllner und Sünder. Und was passiert, wenn sie mit Jesus in Kontakt kommen? Ihr Leben wird verändert. Bei Zachäus geht er nach der Begegnung mit Jesus gleich los und verteilt sein Geld. Da ist doch was passiert in seinem Herzen, in der Begegnung mit Jesus. Darauf kommt es an. Gott ist kein Perfektionist. Gott hat eine perfekte Schöpfung geschaffen, ja. Davon können wir noch ganz viel sehen. Auch wenn die Schöpfung, in der wir leben, gefallen ist. Aber er ist kein Perfektionist, sonst wären wir nicht hier. Was sollen wir tun? Achte auf deine Gedanken, achte auf deine Einstellung. Wie wir uns selber wahrnehmen, wird ganz viel Einfluss haben auf das, wie wir uns selber in der Zukunft behandelt werden, wie wir andere Menschen behandeln werden, wie wir Reich Gottes bauen werden, was unsere Vorstellung ist von Gemeinde, von uns selbst in der Gemeinde. Und höre auf, dich oder andere Geschwister in Schwarz oder Weiß einzuteilen. Viele Geschwister haben doch absolutes Selbst, die überhöhten Erwartungen an sich selbst und scheitern daran manchmal selber. Was brauchen wir denn nicht noch Leute, die ihnen noch zusätzlich Ankläger sind? Wir müssen uns alle als gegenseitige Menschen annehmen, die alle Fehler machen. Und will ich damit sagen, dass wir jetzt die Sünde rechtfertigen? Garantiert nicht. Darum geht's nicht. Ich will immer wieder nur einladen zu Jesus, der uns die Sünden vergibt und der uns verändert. Zinzendorf hat gesagt, wir sind vollkommen in Christus, in uns selbst niemals. Deswegen laden wir einen Menschen in die Beziehung zu Jesus zu kommen, weil dort wird uns Vollkommenheit zugesprochen. Das hat nichts mit deinem Tun zu tun, sondern das wird dir zugesprochen. Du bist vollkommen in Christus. Da dürfen die Unperfekten kommen. Und ihnen wird Vollkommenheit zugesprochen, in einer Person, in dem Sohn Gottes. Du darfst Fehler zulassen. Ich bin okay und du bist okay, hat mal ein Psychologe gesagt. wenn wir diese Haltung der Wertschätzung haben, bedingungslos, ich bin okay und du bist auch okay, dann wird sich unser Umgang mit uns selbst und mit den anderen Menschen verändern, auch in der Gemeinde und auch mit dem, was wir in dieser Stadt vorhaben. Wenn Menschen sich bedingungslos wertgeschätzt und angenommen fühlen. Der Wissenschaftler Pareto, ich weiß nicht, wer den kennt, der hat mal eine wunderbare Theorie aufgestellt, das sogenannte Pareto-Prinzip. Das hilft dir vielleicht auch, wenn du mal so in deinen Alltag hineindenkst, wo du als mit deinem perfektionistischen Antreiber unterwegs bist. Das Pareto-Prinzip sagt, dass du, um einen Nutzen von 80% zu erreichen, 20% Energie oder Aufwand brauchst. Wenn du die letzten 20%, hier unten soll, muss man ganz kurz gucken, da sollen 20% sein, die letzten 20% von einem perfekten Ergebnis, dafür musst du unglaublich viel mehr Kraft und Zeit aufwenden. Das ist so die grobe Theorie, die dahinter steckt. Und das hilft mir zum Beispiel, ich erkläre das nochmal, 20% Aufwand, 80% Nutzen. Das heißt also, mit einem gewissen Zeitaufwand kann ich ein Ergebnis erreichen. Das ist noch nicht perfekt. Nehmen wir mal das Beispiel bei YouTube an. Und der Mann hat gesagt, in meiner Karriere habe ich über 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren und 26 Mal wurde mir der spielentscheidende Wurf anvertraut. Und ich habe nicht getroffen. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben und deshalb bin ich erfolgreich. Der hat gelernt, aus meinen Fehlern lerne ich. Ich muss nicht perfekt sein, sondern ich werde das nächste Mal besser machen. Ich weiß nicht, ob es Edison war, der hat gesagt, ich habe 240 Methoden gefunden, wie man keine Glühbirne macht. Aber am Ende hat es geklappt. Ich habe eine Vision davon. Wir sind eine Gemeinde, wir wollen diese Stadt erreichen. Wir werden alles Mögliche ausprobieren. Es wird nicht alles klappen, aber wir wollen diese Stadt für Jesus erreichen. Wir müssen nicht alle perfekt sein. In deinem Umfeld, da sind Leute, wo du vielleicht Fehler machst. In deiner Familie wirst du vielleicht Fehler machen. Und dann wirst du wieder aufstehen und sagen, Krone rücken, gerade rücken und weiter geht's. Ja? Du bist das geliebte Gotteskind. Ein zweiter Punkt. Lasst uns doch bitte das Verhalten von Menschen von dem Wert der Person trennen. Dass wir sagen, die Person und sein Verhalten, das können wir bitte unterscheiden. Das Verhalten von einer Person, ich habe jetzt kürzlich eine Situation gehabt, wo ich mich blöd verhalten habe. Das habe ich, ich sage es einfach. Gestern habe ich mit einer Schwester aus unserer Gemeinde ein Gespräch gehabt. Und zwar habe ich mich vor einigen Wochen richtig blöd verhalten. Das war mir in der Situation nicht so bewusst. Und die hat mir das so liebevoll gesagt, dass ich das sagen konnte, ja stimmt, habe ich mich in der Situation doof verhalten. Ich war nicht aufmerksam genug, weil ich 10.000 andere Sachen im Kopf hatte. Und das tat gut. Mein Verhalten war nicht in Ordnung. Aber als Person habe ich mich trotzdem wertgeschätzt und anerkannt gefühlt. Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns das auseinanderkriegen. Jeder Mensch wird bei uns brutto geliebt. Das heißt, auch mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen, mit deinen Defiziten und mit deinen Gaben bist du hier herzlich willkommen. Weil Gott das bei uns genauso macht. Die Liebe zu dir kann durch kein Scheitern oder durch kein Versagen aufs Spiel gesetzt werden. Es kann sein, dass dein Verhalten oder mein Verhalten oder deine Tat oder deine Angewohnheit nicht akzeptabel ist. Das kann sein. Es kann sein, dass du meine Geduld überreizt. Es kann sein, dass ich das nicht verstehe, was du tust. Es kann alles sein. Aber du bist brutto geliebt. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Du bist brutto geliebt, so wie du jetzt bist. Und in Christus sind wir schon vollkommen. Und wir können unsere Fehler eingestehen. Wir müssen es nicht vertuschen und immer die Schuld bei anderen suchen, so wie es die Pharisäer getan haben. Was für eine frohe Botschaft. Lass uns eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes werden, indem wir unsere Denken immer mehr unter die Herrschaft Gottes bringen, auch diesen inneren Antreiber erkennen und damit zu Gott kommen und sagen, Gott, hilf mir, damit umzugehen, weil Gott auch kein Perfektionist ist. Und ich möchte zum Schluss der Predigt auch diejenigen, die heute vielleicht das erste Mal da sind oder die seit einiger Zeit hier Gäste sind und die sich die Frage stellen, darf ich zu Gott kommen? Was ist denn, wenn ich zu diesem Jesus komme? Muss ich denn erst mein ganzes Leben auf die Reihe kriegen? Muss ich erst alles bereinigt haben? Muss ich perfekt sein? Ich darf dich einladen, im Namen von Jesus heute zu ihm zu kommen. So unperfekt, so unvollkommen, wie du jetzt bist. Gott erwartet keinen Perfektionismus von dir. Er wünscht sich einfach, dass du zu ihm kommst, wie du jetzt bist. Die Veränderung wird er tun. Und das wird dein ganzes Leben andauern. Du musst nicht hier schon 100% erreichen. Und so lade ich dich ein, heute Jesus in dein Herz einzuladen, Jesus anzunehmen, wie es im Kolosserbrief heißt. Wenn ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, heißt es dort, dass das, was Jesus getan hat, Schuld und Sünde auf sich geladen, dass du glaubst, das hat er für mich getan, das ist die Einladung und die frohe Botschaft vom Kreuz. Dazu möchte ich dich einladen und ich bitte euch aufzustehen. Ich bitte euch, eure Augen zu schließen und ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der sagt, das möchte ich heute für mich festmachen. Ich möchte, so unperfekt wie ich jetzt heute bin, möchte ich zu Gott kommen und möchte sagen, Jesus, hier bin ich. Mein ganzes Sein lege ich in deine Hände. Meine Schuld, meine Sünde werfe ich dir zu Füßen und bitte dich, gib mir neues Leben. Dann bitte ich dich, dass du ganz kurz die Hand hebst, dann werde ich dich in ein Gebet mit einschließen, was wir hier zusammen beten werden und danach dem Gottesdienst können wir noch weiter ins Gespräch kommen. Ist jemand da, der sagt, ich bin da und möchte das heute das erste Mal in meinem Leben tun und Jesus in mein Leben aufnehmen? Bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Dann wollen wir dieses Gebet gemeinsam beten mit einer neuen Schwester. Halleluja. Es ist Freude im Himmel. Lass uns dieses Gebet zusammen beten und damit auch unsere neue Schwester in dieses Gebet mit hineinnehmen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Amen. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Dann singen wir jetzt ein Lied zusammen.